Im Rahmen unserer Serie Zeitzeugengespräche spreche ich heute mit Herbert Randacher, einem Ausseher Urgestein, wenn ich das so sagen darf. Herbert, recht herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst und dass du bereit bist, ein bisschen über die Vergangenheit mit mir zu sprechen. Fangen wir einfach einmal an in der Zeit, wo du ein Kind warst in Aussee. Das war so späte 40er Jahre.
Nicht? 42, ja.
Ja, und geboren. Die Frage ist jetzt einmal zunächst, du bist ja in die Schule gegangen, wie halt alle zwangsweise in die Schule gegangen sind, in die Volksschule in Bad Aussee. Hast du da irgendwelche speziellen Erinnerungen daran?
Ja, die Erinnerungen sind, dass in unserer Klasse Burschen gegeben hat, die gar nicht lesen können haben, die zugezogen sind während des Krieges. Und ich habe schon damals manchen helfen müssen beim Lesen, weil wir ja sehr strenge Lehrer gehabt haben. Aber wir haben auch sehr nette Lehrer gehabt, der Herr Direktor Sevicek, den habe ich geliebt. Der hat sogar einmal gesagt, ich muss irgendwann einmal seinen Posten einnehmen. Und das hat er mir in der zweiten Klasse Volksschule schon gesagt. Da war ich ja ganz begeistert. Aber ich habe mich eigentlich in der Schule sehr wohl gefühlt.
Ja. Verstehe ich das richtig, dass da Flüchtlingskinder auch waren in der Schule?
Nicht direkt Flüchtlinge, die sind zugezogen, die sind heute noch da.
Ah ja.
Aber die haben damals gar nicht, ich denke da an einen, der kam aus Belgien, der konnte also kaum Deutsch und hat sich natürlich mit dem Lesen und in Deutsch sehr schwer getan.
Und der Direktor Sevicek, den habe ich persönlich auch noch als Lehrer gehabt und ich war auch sehr von ihm angetan. Kannst du über den noch ein bisschen was sagen, wie der war und so, weil es erinnern sich ja viele Leute noch an ihn. Hast du da irgendwie eine spezielle...
Eine sehr schneidende Verbindung? Stimme gehabt. Ja. Er war sehr laut. Hat sich niemand was zu mucksen traut, wenn er da war. Aber wir haben ihn eigentlich alle sehr gern wegen.
Ja, er war wirklich eine Autorität ja. Eigentlich. Nicht? Er war aber Alterseher, wenn ich
es so
richtig ja. Ja. Ja, ein Altersseher als Schuldirektor im Bad Aussee. Ist ja schon mal was Besonderes. Ja.
Hat aber niemand was Besonderes dabei gefunden, ja, weil er eben so gut war.
Ja, ja. Du bist dann in die Hauptschule gegangen. Ja. Das war ja nur das Haus nebenan damals.
Ja.
Gibt es da irgendwelche speziellen Erinnerungen, was ich weiß, bist du irgendwie mit dem Schulfunk in Verbindung gekommen?
Was ja, es war damals, ist gerade ein Magnetophon aufgekommen. Das war natürlich eine Rarität, sowas hat ja kein Mensch gehabt noch. Und wir haben eine Schulveranstaltung gehabt und da haben wir einen Eintritt eingenommen. Und da war dieses Magnetophon zwar schon gekauft, aber nicht bezahlt, weil wir erst mit den Eintrittsgeldern das gezahlt haben. Und ich kann mich da erinnern, der heutige Direktor Erhard Meyer war damals Schüler, zwei Klassen über mir. Und der hat mit dem Magnetophon schon ein Zwiegespräch geführt. Das haben sie also aufgenommen, dass er mit sich selber geredet hat. Und das war eine Sensation. Mhm. Und der Vorteil für mich war, dass ich technisch schon sehr interessiert war. Und der Herr Direktor Komarek, den wir in Rechner gehabt haben, der hat mich dazu engagiert, dass ich in der 10-Uhr-Stunde, da gab es den Schulfunk, und da habe ich mit dem Magnetophon dann den Schulfunk aufnehmen dürfen und habe natürlich nicht in die Rechenstunde gehen müssen. Und diese Schulfunkstunde wurde dann in den verschiedenen Klassen zugespielt, immer im Unterricht. Da war ich dann auch wieder involviert, da habe ich dort aufstehen dürfen und habe dann nicht rechnen müssen, aber der Herr Direktor Komarek hat gesagt, das kannst du eh.
Also ein technischer Pionier eigentlich.
Naja, bist du die Jahre Pionier. Aber es hat uns natürlich sehr interessiert.
Ja, ja, ja.
Es gab auch nur ein einziges Gerät in Aussee, was ich in dieser Zeit damals gemerkt habe, das hat der Herr Gutmann gehabt.
Ah, ja.
Der hat sich damals schon so einen Schrank gekauft und da war schon ein Magnetophon drinnen. Mit dem haben wir uns immer gespielt natürlich.
Ja, ja. Hat es damals eigentlich ein Geschäft gegeben, wo man solche Sachen kaufen konnte in Aussee?
Nein.
Hat es eigentlich nicht gegeben?
Nein,
das ist ja so. Ja, ja, das war also wirklich was ganz Innovatives.
Ja, ja.
Du bist dann nach der Schule in eine Lehre gegangen.
Nämlich die Lehre bei der Firma Meindl, ja.
Ja, genau.
Das hat mir recht gefallen, weil da haben die Verkäufer einen Marschall umgehabt. Ja. Eitel war ich damals auch schon. Und da habe ich gedacht, das fange ich an. Und ich wollte auf jeden Fall schon Geld verdienen. Ja. Mein Vater hat zwar noch überlegt, ob sie mich irgendwas studieren lassen sollten, obwohl wir eigentlich relativ arm waren. Ja. Und ihn auch zuerst die privaten Mittelschule Hötl gegeben. Und genau. Das haben wir uns eigentlich eh nicht leisten können.
Ja, man musste ja damals Schulgeld bezahlen. Ja.
Und ich habe damals, ich kann mich noch erinnern, ich glaube 110 Schilling, das sind ja nicht einmal 10 Euro, war die Lehrlingsentschädigung. Ja. Und haben wir eigentlich eine sehr harte Lehre gehabt. Ja. Ich kann mich erinnern, den ersten Sommer habe ich schon 180 Überstunden gemacht. Und da hat der Herr Schuler gesagt, die kriegst du im Herbst frei, aber da war natürlich keine Rede mehr davon.
Der Herr Schuler war der
Chef, ja.
Der Chef dort. Meindl war ja damals, wo war das Geschäft?
War in Wien, also der Meindl, das Meindl-Geschäft war im vorherigen Café Vesco und jetzigen DM.
Genau.
Da gegenüber vom Lewandowski und da war ein relativ großes Meindl-Geschäft drin.
Ja.
Und das war damals wirklich eine österreichweite Spitzenfirma.
Ja, also das war eben ein Geschäft, was schon einen besonderen Standard gehabt hat.
Ja.
Jetzt innerhalb der damaligen Geschäftswelt in Aussee war das ja doch was Besonderes. Was hat es denn da sonst noch so für Geschäfte gegeben? Da hat es ja eine ganze Reihe, wenn ich mich zurückerinnere, hat es ja viele
Einzelgeschäfte gegeben. Schleimer, dann war das Wurm, vorne da, wo die Anglo ist, das waren Textilien und Lebensmittel, wenn ich mich so recht erinnere.
Mhm.
Die haben noch so eine schöne metallene Registrierkasse gehabt.
Ja.
So, mir auch beim Meindl auch noch.
Ja.
Das waren auch so lustige Geschichten. Wir haben zum Beispiel in der Nacht das Geld im Geschäft versteckt und die Kasse offen lassen, weil jeder gesagt hat, wenn du einen Einbruch hast, der ruiniert mehr an der Kasse, wie das bisschen Geld, was da noch über die Nacht drinnen ist.
Ja. Ja. Wie lange warst du eigentlich beim Meindl?
Bis von 56 bis 64.
Ah ja, doch ziemlich lange
sehr
Zeit.
Sehr gute Ausbildung gehabt. Wir haben die Ausbildung in Wien gemacht. Ja. Da waren auch so Sachen, dass ich habe zum Beispiel am Kärntner Ring 1 dort einen Tag lang praktizieren dürfen. Aha. Und dann hat der Filialleiter gesagt, na geh raus und bedient, da kommt eine Dame, die ist recht nett. Die bedient jetzt, wir haben ja bedient. Nicht?
Ja, okay.
Und dann habe ich mich fast nicht getraut. Ja, mitten in Wien. Und dann hat die Dame gesagt, na, wo kommst denn du her? Birschel, so quasi nicht. Habe ich gesagt, aus Bad Aussee. Hat sie gesagt, aus Bad Aussee, da fahren wir immer hin und das ist so schön und der Grundlsee und der Altaussee und der Loser es hat damals schon eine große Affinität zwischen Aussee und Wien gegeben.
Ja.
Das ist mir häufig passiert, dass jemand das gekannt hat, auch damals schon.
Ja. Das war ja sicherlich etwas, was ja auch sich auch ausgewirkt hat im Kundenkreis, den ihr gehabt habt beim Meindl.
Ja.
Da hat's da auch sogenannte Sommergäste gegeben,
nicht nur Sommergäste, es ist ja die Frau Hartmann von Schloss Steinach mit dem Rolls Royce hergekommen.
Oh, ja.
Und da hast du als Lehrling dann das Backel zum Auto tragen dürfen und dann hast du 10 Schilling Trinkgeld gekriegt.
Ja.
Das ist ja natürlich ein Wahnsinn gewesen, so viel Geld.
Ja,
das war und es war der Paul Dahlke in Grundlsee, es waren verschiedene Schauspieler in der damaligen Zeit auch schon da, der Joachim Fuchsberger und die Leute. Und das waren natürlich Kunden, aber natürlich auch die Zweitwohnungsbesitzer, das hat ja damals schon begonnen, waren sehr gute Kunden. Meindl war ja nicht wegen einem billigen Preis, sondern eigentlich eher ein hochpreisiges Geschäft, aber in der Qualität sehr gut.
Sind eigentlich die Einheimischen auch viel zu Meindl gegangen? Oder?
Ja.
Schon,
ja. Nein, die waren schon gut aufgestellt.
Ja, der hat bestanden bis in die 80er Jahre, glaube ich.
Ja,
ich bin das recht erinnere. Da war dann ja der Schlömer noch.
Filialleiter.
Johnny
Schlömer.
Ja, genau. Ja, aber du bist dann weiter gewechselt sozusagen über den Platz, in die Volksbank.
Der Herr Kommerzialrat Blim ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, wir brauchen einen, so wie die, am Schalter und möchtest nicht zur Volksbank kommen. Und ich habe damals gesagt, eigentlich muss nicht unbedingt sein, mir gefällt es da eh ganz gut. Und dann hat mein Vater gesagt, na hallo, jetzt, also Volksbank, das ist schon was, da gehst du gehst hin. Dann habe ich mich dort beworben und da haben sie mich gleich genommen. Und dann habe ich halt so die berühmte Tellerwäscher-Karriere gemacht vom kleinsten Schalter angestellten. Die Volksbank hat damals auch schon ein sehr gutes Ausbildungsprogramm gemacht, hat man sehr viele Prüfungen und Seminare machen müssen. Und ich habe den Durchmarsch halt innerhalb von 20 Jahren. Und nach 20 Jahren war ich Direktor.
Ja, also eine beachtliche Karriere, die du da hingelegt hast, quasi vom Marschallträger zum Krawattenträger. Es war schon damals noch verpflichtend, eine Krawatte zu tragen, oder?
Solange ich dort war. Ja. Wir haben am Schalter haben wir schon alle Krawatten gehabt.
Ja, ja.
Das ist erst in den letzten 20 Jahren ist das dann verschwunden.
Ja,
wie es halt bei der Politik auch verschwunden ist, so ist es dann in so Geschäften erst recht.
Das Bankgeschäft so in einer Größenordnung, wie das in Bad Aussee in der Volksbank war, das hat sich ja doch sehr verändert inzwischen. Nicht? Wie war das damals so in den 60er Jahren? Spareinlagen, Kredite?
Ja, vor allem im technischen Bereich. Wir haben noch händisch gebucht. Wir sind Silvester gesessen bis um 10 Uhr auf die Nacht und um 8 Uhr in der Früh waren wir da, weil dann haben wir die Jahresabrechnung machen müssen. Dann sind die ersten Buchungsmaschinen gekommen. Dann ist der erste Computer gekommen. Der hat 18K gehabt. Das war kosten wie ein Schrank. Und da war so viel Speicher drauf, wie man jetzt auf einer Kreditkarte hat. Nicht?
Ja.
Das ist
wie viel Personal habt ihr damals gehabt?
Ja, so um die 40 waren wir mal.
Das ist ja nicht wenig.
Und nachdem wir das Hotel Erzherzog Johann auch zu uns gehört und die Alpenpost und ein Immobiliengeschäft, waren wir fast an die 100 Leute.
Ja, das ist aber schon.
Das wir dann alles,
Vielleicht für alle, die es nicht so in Erinnerung haben, die Volksbank ist eine Genossenschaft.
Ja.
Sozusagen als Genossenschaft eine eigenständige Firma. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, was das jetzt genau, wie das in der Praxis ausgeschaut hat? Was hat es da für Organe gegeben und wer hat da was zu sagen?
Die Volksbank selbst hat einen Vorstand gehabt und dazu darüber einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat war aus Geschäftsleuten des Ausseerlandes gebildet. Da war vom Elektriker bis zum Fleischhauer und vom Baumeister bis zum Möbelhändler waren alle möglichen Leute drin. Also in meiner Zeit, wie gesagt, der Herr Blim war glaube ich, damals Vorstandsvorsitzender und der Herr Bär, die beiden, und Baumeister Leitner, das waren so die Schlüsselpersonen in dem. Und wir waren ganz selbstständig, nur einem Genossenschaftsverband untergeordnet, aber nur als Prüfungsverband. Mhm. Wir haben eigentlich tun dürfen, was wir wollten. Mhm. Mein Vorgänger hat da nicht so eine glückliche Hand gehabt und wie es ich übernommen habe, haben wir 100 Millionen Schulden gehabt, haben uns dann erst wieder aufrappeln müssen und waren aber dann als Bank mit 45% Marktanteil, wo es ja in Aussee aber 4-5 Banken gegeben hat, Postsparkasse, Sparkasse, Raiffeisenkasse, Oberbank und uns.
Ja.
Waren wir schon mehr oder weniger Marktführer.
Ja. Heute würde man sagen, wenn man jetzt diese 5 Institute aufzählt, würde man sagen, so ein Ort wie Bad Aussee mit 4.000-5.000 Einwohnern ist overbanked, wenn man den heutigen Begriff verwendet. Ist das so? War das damals sozusagen das Marktgebiet groß genug für 5 solche?
Ja, schauen, wir haben eigentlich sehr viel Arbeit gehabt.
Ja.
Ich kann mich erinnern, wir haben in der Früh Zeitungen gegeben und die sind auch noch genau noch so da gelegen wie in der Früh, weil kein Mensch gehabt hat, dass man Zeit gehabt hat, dass man es liest.
Ja.
Wir haben eigentlich sehr viel Arbeit gehabt. Das ist aber durch den Computer natürlich immer weniger geworden und auch durch verschiedene zentrale Einrichtungen. Das Wertpapiergeschäft ist bis zu einem gewissen Grad ausgelagert worden. Da hat man dann nicht mehr so viel Buchungsarbeit gehabt damit. Und da der ganze Giroverkehr ist alles automatisiert worden und jetzt sieht man selber, was passiert.
Ja.
Jetzt macht ja jeder sein Bankgeschäft mit einem Handy und braucht kaum noch eine Bank dazu.
Da hat sich schon wirklich sehr viel geändert. Geändert hat sich auch doch einiges in der Wirtschaftsstruktur des Ortes, mit dem ihr ja viel zu tun hattet und ja ein wesentlicher Faktor wart. Wenn man das jetzt ein bisschen Revue passieren lässt, was hat sich da eigentlich im Wesentlichen geändert über die Jahrzehnte jetzt in der Wirtschaftsstruktur? Wie hat es da relativ viele Gewerbebetriebe gegeben, was ich, drei Baumeister und so weiter? Also das ist ja alles nicht mehr so.
Ja, gut, die Baumeister gibt es nach wie vor, aber nicht halt direkt im Ort angesiedelt. Die sind also jetzt so im Salzkammer gut tätig. Mhm. Und die Geschäfte sind halt leider beim Biller und beim Benny gelandet. Und die kleinen Geschäfteln gibt es nicht mehr, weil die haben preislich nicht mehr mithalten können. Und auch vom Angebot her ist ja sehr anspruchsvoll geworden. Mhm. Die Banken gibt es ja momentan eigentlich eh noch. Aber halt, halt sind alles noch mehr Filialen von irgendwelchen größeren Einheiten. Mhm. Sparkasse genauso wie die Raiffeisenkasse. Es ist überall fusioniert worden, kräftig. Mhm. Ob das wirklich so sinnvoll ist, mögen andere beurteilen. Mhm. Aber ja, es ist schon sehr viel anders geworden.
Es ist ja klarerweise der Fremdenverkehr zu dem führenden Wirtschaftssektor geworden, beziehungsweise war es vorher ja eigentlich auch schon. Wie ist das aus deiner Sicht zu beurteilen? Ist das eine Entwicklung, die in die richtige Richtung gegangen ist, dass man sich entschieden hat, den Fremdenverkehr besonders zu fördern und weniger Industriebetriebe oder sowas?
Ich glaube, da haben wir sehr viel richtig gemacht im Mausseerland. Der Fremdenverkehr hat ein Maß erreicht, wo es durchaus nur Luft nach oben hat. Also wir sind auf keinen Fall Hallstätter oder Salzburger geworden. Mhm. So wie es jetzt ist, ist eigentlich ein beinahe richtiges Maß. Wie gesagt, es könnte sogar nur ein bisschen mehr sein. Die Skigebiete könnten nur ein bisschen was brauchen. Wir könnten vielleicht auch noch eine Hotellerie dazu brauchen. Aber im Großen und Ganzen sind wir da ein wunderbarer Ort. Und ich sage immer, wenn jemand, manchmal gibt es ja so Strömungen in der Bevölkerung, ja, die Wiener und die Deutschen, und die sind furchtbar dumme Aussagen. Wir müssen sehr froh sein, dass wir diese Gäste alle bei uns haben. Und wir haben einen weitaus größten, der weitaus größte Teil der Gäste sind sehr angenehme Gäste, lieben das Ausseerland, haben unserer Tracht, unserem Volksgut Gutes getan. Also die Kritik ist überhaupt nicht angebracht, wenn das jemandem passt. Und ich sage es dann hier und da, ohne dass man da jetzt Steinach-Hirding runter machen will. Ja. Aber ich möchte nicht den Steinach-Hirding machen, wo außer einem Bahnhof nichts Besonderes ist, sondern also ein Ort, der so lebt, wo es schöne Kaffeehäuser und Gasthäuser gibt und wo halt immer wieder ein bisschen was los ist, ist da wunderbar.
Steinach ist ja sozusagen eben, wie du auch sagst, also für die als Eisenbahnstandort ganz wichtig.
Ja.
Das ist aus See jetzt nicht in dem Ausmaß, aber es ist ja doch so, dass die Eisenbahnverbindung noch aus See oder nicht so optimal ist. Da wäre wahrscheinlich auch mehr.
Ich glaube, das wird jetzt wieder immer wichtiger,
ja.
Weil die Zunahme des Verkehrs lässt ja schon fast keine Steigerungen mehr zu. Mhm. Und die Verbindung, besonders in den Westen, aber auch natürlich in alle anderen Richtungen, sind sehr wichtig. Aber ich glaube, manches funktioniert doch auch sehr gut. Ich bin kein großer Bahnreisender momentan, aber eigentlich habe ich mir es auch vorgenommen, wieder öfter mit der Bahn zu fahren.
Ja. Wenn wir jetzt von der Volksbank reden, wird man natürlich auch von der Alpenpost reden müssen oder sollen, weil das ist ja doch eine gewisse enge Verbindung. Kannst du uns kurz schildern, wie ist es dazu gekommen, dass die Alpenpost wieder aufgetaucht ist?
Ja, wir haben einen Bewerb gehabt unter den Mitarbeitern für Marketing sozusagen und haben dort hat einer gewonnen, der gesagt hat, wir brauchen eine Kundenzeitschrift. Das war die beste Idee damals von vielen anderen Maßnahmen. Und das Gefallen ist Kundenzeitschrift, ist irgendwem eingefallen, da hat es einmal die Alpenpost gegeben und dann hat man sich erkundigt, wie wert ist, wenn man das wieder aufleben lässt, weil da ja ein Firmenname da ist, der doch noch vielen damals geläufig war. Und dann hat man diese sozusagen als Kundenzeitschrift unter dem Deckmantel Alpenpost gegründet, hat aber sehr schnell eine gute Eigendynamik entwickelt Und noch am Anfang haben wir, glaub, war das erst monatlich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und jetzt gibt es 14-täglich und gibt ja viele Abonnenten. Und das wäre noch viel besser, wenn sonst ihr nicht so eine große Konkurrenz gemacht hättet.
Nicht? Ich bin nicht schuld.
Ja, nein, ist ja legitim, das ist in Ordnung. Und das ARF wird ja sehr gut gemacht, aber war natürlich eine Konkurrenz. Ja. Wir haben das gespürt, weil der Werbekuchen im Ausseherland ist ja nicht so groß.
Ja.
Aber es geht sich, glaube ich, für beide aus. Ja. Sie können beide leben und das ist ja wunderbar. Jetzt haben wir Fernsehen und Alpenpost. Aber ich gebe gerne zu, dass mir das am Anfang nicht so gefallen hat. Nicht?
Ja. Ja, na gut, Konkurrenz ist ja
belebt,
etwas,
aber,
was auch belebt.
Aber begeistert natürlich den anderen noch nicht so.
Ja, aber manchmal kann man ja auch auf die Idee kommen, etwas gemeinsam zu machen.
Ja, sicher. Nein, ist überhaupt keine Frage.
Ja, jetzt haben wir sehr gut gesprochen über deine berufliche Karriere. Jetzt gehen wir auf sozusagen dein zweites Standbein, wofür du ja auch wirklich sehr, sehr bekannt und beliebt und wichtig bist für den Ort. Die Musik. Herbert Randacher ist mit Musik sozusagen verbunden und gar nicht ohne Musik denkbar. Jetzt gibt es zwei Bereiche eigentlich hier, von denen wir sprechen sollten. Das eine ist die Volksmusik, also die gute, echte Volksmusik. Und das andere ist das, was wir salopp als moderne Musik bezeichnen könnten. Reden wir zuerst einmal über die Volksmusik. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen? Oder man nennt auch, sie wird mehr automatisch davon irgendwie berührt.
Ja, es war so, dass mein Vater bei der Schöner Musik war. Die war damals die einzige Geigenmusik, die es im Ort gegeben hat. Der Schöner Fritz, der Kasperl Franz, der Förster Rastl, der Deichter Walter und ja, mein Vater am Bass oder Kontragitarre oder auch gespielt. Und die Herren sind dann halt natürlich ins Alter gekommen. Angefangen hat es damit, dass mein Vater mit der Bassgeige beim Narzissenfest nicht mehr gehen wollte, weil die hat man tragen müssen natürlich. Mhm. Und das ist ja nicht so ohne. Und er hat gesagt, mach du das, nicht? Und ich habe damals auch schon bei einem Grazer Studenten Bassgeigen gelernt, in der Kaiserbar. Und so viel habe ich schon kennen, dass ich das Steirische begleiten kann. Und dann mit dem hat es angefangen. Und dann ein paar Jahre später ist der Deichter Walter beim Narzissenfest um 8 Uhr früh nicht erschienen mit der Rumpel, weil der Vortag scheinbar anstrengend war. Und dann ist der Schöner Fritz gekommen und hat gesagt, du spielst heute mit der steirischen Ziehharmonika. Habe ich gesagt, habe ich mein Leben noch nie umgehend gehabt. Er hat gesagt, das lernst du jetzt, wir haben eh bis 10 Uhr Zeit in die 2 Stunden. Ziehharmonika spielen kannst du eh. Und Knopfharmonika wirst du auch kennen. Aber dass das ganz was anderes ist, war ihm gar nicht so bewusst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das nicht in 2 Stunden lernen. Er sagt, wir spielen ein Stückchen, weil wir marschieren eh mit und die Leute sind eh alle verschiedene. Und wenn wir das eine Stückchen spielen, das wirst du jetzt bis um 10 Uhr lernen. Das habe ich dann da. Mir ist zwar der Schweiß runtergekommen, weil das war sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, nachher, nein, jetzt müssen wir da was da. Und haben dann die Ausseher Geigenmusik gegründet. Das war der Dieter Jungmeier, Architekt. Leider mit 39 Jahren tödlich verunglückt. Kasperl Franzi mit 38 einen Sekundenherztod gehabt. Also wir waren da leider nicht sehr glücklich gesegnet, aber es hat ja jede Menge andere Musiker gegeben. Und ich habe dann da, die Geigenmusik gibt es heute noch. Wir haben gerade beim Flinzerl wieder damit gespielt. Und haben dann diese Geigenmusik nach und nach gegründet. Zuerst sind wir mit dem Schöner nur gemeinsam gegangen. Da ist noch der alte Max Wesko mit uns gegangen. Und die alten Herren auch, je nachdem, wer halt noch wollte und Zeit gehabt hat, wechselweise nur beim Flinzerlgäin und beim Narzissenfest.
Mhm. Also Flinzerlgäin, weil du das jetzt sagst, das ist natürlich etwas, was geradezu ein Markenzeichen ist bei dir, weil da ohne Randacher ist eigentlich ein Flinzerl. Zug nicht denkbar, aber inzwischen schon. Du hast jetzt das zurückgelegt, aber dennoch wirst du immer damit in Verbindung sein. Jetzt ist das was, was eigentlich sagen wir, eine spezielle Art von Volksmusik ist. Es gibt ja andere Bereiche auch noch, die ihr vertreten habt.
In der Volksmusik? Ja. Naja, nicht so sehr. Wir haben schon mit zwei Rumpeln gespielt, ohne Geigen ja. auch und solche Sachen mit dem Rastl Willi
ja.
und so, das kommt immer wieder vor. Aber wir haben eigentlich schon die richtige Geigenmusik lange Jahre gespielt. Wir waren da auch sehr erfolgreich. Wir waren 5-mal in einer Samstagabendsendung im Fernsehen, war sogar im ZDF und ich habe mich dann einmal erkundigt. Jetzt, wir haben damals bei einer Samstagabendsendung 3 Millionen Zuschauer gehabt. In Österreich.
Mhm.
Und in Deutschland weiß ich es gar nicht, aber was ich mal gehört habe, waren da bei einer Samstagssendung bis zu 10 Millionen Zuschauer. Da waren wir bei der Berliner Funkausstellung eingeladen und waren da in einer Samstagabendsendung. Wir waren damit in Moskau, wir waren in Lettland, wir waren in Litauen, wir waren in Kanada bei der Eröffnung von der Grazer Ausstellung. Und sind dort auf ein Schiff haben wir gespielt, also wir haben alle möglichen Sachen gemacht und Hochzeiten in ja. in Deutschland und in Italien, ja. die echte Volksmusik, die auch sehr, hat schon einen guten Ruf. Und man sieht es ja, es hat sich jetzt bewährt, weil jetzt gibt es die Gümbinselmusik, es gibt die Grundlseher Geigenmusik, es gibt die Alderseher, es gibt in Mitterndorf, die hat es eh bald einmal gegeben, die Hochfellner.
Mhm.
Und dieses Geigenmusikschema hat sich auch sehr, sehr gut durchgesetzt. Ist auch wunderschön. Und man muss auch eins dazu sagen, die heutigen Musiker haben ja alle nur viel bessere Ausbildung wie mir. Also die Grundlseher Geigenmusik oder die Gümbinselmusik spielen uns das alles um die Ohren jetzt. Mhm. Die sind alle fantastische ja. Musiker.
Aber es gibt schon noch so, wo sie jetzt miteinander spielt, also die Älteren und die Jüngeren, oder?
Ja, ist
das,
ja, ja.
Ab und zu kommt
ja, das sind
vor,
ja keine ne? Eifersüchtigen.
Nein.
Nein, das waren wir da alles. Und wir haben uns auch oft schon mal ausgeglichen und von uns hat wer mit denen mitgespielt. Das ist, passt schon.
Wie kommt man jetzt von der Volksmusik zur modernen Musik?
Es war ja eigentlich umdreht.
Umgekehrt.
Ich habe bei der Frau Gilke Klavier gelernt, 10 Jahre.
Mhm.
Und habe dann nur Akkordeon gelernt, nur mehr ein Jahr, dass man halt dass man ein Instrument hat, was man mitnehmen kann. Und wir haben dann, der Rastl Willi hat dann eines schönen Tages ein Engagement aufgerissen, weil da haben sie in Taublitz einen Film gedreht, Franz Antl, irgendein so ein kitschigen Heimatfilm, und die wollten für einen Abschluss oben der Musik. Und jetzt haben wir uns da geschwind zusammengesetzt, der Hit war damals Marina.
Ah ja.
Ja, das haben wir gleich einmal können und ein paar andere Sachen auch. Der Willi hat sich einmal Saxophon geschaut und hat in ein paar Tagen, wenn der Saints gar Matschen inspielen können, sonst noch nicht sehr viel. Und als Verstärker haben wir einen umbauten Radio gehabt, als Gitarrenverstärker. Und das andere war, wir haben kein Mikrofon gehabt und nichts, das war unverstärkt. Also ist eh wieder modern, unplugged, nicht?
Ja.
Heißt jetzt wieder.
Ja.
Und haben damals gespielt. Das war, da war ich 19 Jahre alt und bin dann aber gleich zum Bundesheer gekommen. Beim Bundesheer hat sich durch einen Zufall auch eine Band gebildet, die war in Baden. Und dann haben die Obersten gehört, dass wir da eine Band haben und sind zu uns gekommen und gesagt, wir brauchen so eine Musik für unseren Offiziersball. Dann haben sie mich vorgeladen, dann habe ich gesagt, ja, wir spielen schon, aber wir haben ja die eigenen Instrumente, und müsst was zahlen, habe ich gesagt. Nicht? Dann haben sie mich vorgeladen zum Kasernenkommandanten, hat der gesagt, ich habe gehört, Sie wollen nicht bei uns spielen, habe ich gesagt, Herr Oberst, wir wollen schon bei euch spielen, aber wir wollen ein bisschen was verdienen. Na, was haben Sie sich vorgestellt? Dann habe ich gesagt, na, für ein Spiel pro Mann 50 Schilling und 2 Tage frei. Dann hat er gesagt, 100 Schilling und 2 Tage frei. Hat er gesagt, 50 Schilling und 3 Tage frei. Da war ich natürlich der Größte, weil das war dann eh recht. Da haben wir 2-mal gespielt und eine Woche frei gehabt, da haben wir einfahren dürfen.
Ja.
Und das hat sich, da waren wir auch recht erfolgreich dort, waren lauter gute Wiener Musiker. Und da habe ich dann schon ein Repertoire mit heimgebracht und habe dann die Players damals geheißen. Das war so eine Tanzmusik damals von Ambrose bis ABBA und Beatles. Beatles sind damals aufgekommen, war ja 64er Jahre lang. Dann hat uns der Feldhammer Kurt den ersten Verstärker gebaut.
Ja.
Der war Tontechniker und mit alle Wehwächen halt, die jeder Techniker kennt. Dann hat es wieder gekracht. Und dann wir haben ja in der Bank bis 7, 8 gearbeitet und in Taublitz gespielt, dann rein ins Auto raussehen, dann bin ich zu Spock gekommen, dann hat dabei einer von meinen anderen Musikern in Strom bei den Lautsprecher angesteckt, dann war alles hin. Und diese Kleinigkeiten, dann haben wir das erste Engagement gehabt in Aussee im Mottl, das ist, wo jetzt der Unimarkt ist.
Unimarkt, ja.
Und da waren wir, haben wir schon einen recht guten Schlagzeuger gehabt, den Batsch Eddy von Altaussee.
Mhm.
Mein Bruder war erst 17 Jahre alt, Aber es hat der Vater erlaubt, dass er, also bei der Musik hat unser Vater ja was über gehabt, er war ja auch bis zu seinem 80. Lebensjahr Schlagzeuger bei der Streichmusik. Mhm. Und mein Großvater mütterlicherseits war ja Komponist und hat auch für die Bürgermusik geschrieben und hat selber Trompeten gespielt. Also in der Familie hat es das schon gegeben. Mhm. Und mit diesen Players haben wir bis 1976 gespielt. Also in der Aussee hauptsächlich Kaiserbar. Und eben da in dem Mottl ein paar Jahre. Mhm. Dann kann ich mich noch gut erinnern, dann ist einer zu mir selber gekommen, so ein Bub, und hat gesagt, kennt ihr Hulale Lavele Zeppelin? Dann habe ich gesagt, was? Der hat gesagt, Hulale Lavele Zeppelin, werdet ihr wohl kennen? Dann habe ich gesagt, nein, das kenne ich nicht. Dann hat zu meiner Frau gesagt, wisst ihr was, jetzt hören wir auf. Weil jetzt haben wir waren zwar erst 34 Jahre alt, aber für das war da waren Rolling Stones natürlich. Und die Musik hat sich ja nicht für eine Tanzkapelle so gut geeignet, die harte Rockmusik. Ja. Wir haben immer damals schon mehr so Barmusik gespielt. Mhm. Frank Sinatra und Bossa Nova und diese Geschichten. Ja. Da haben wir dann aufgehört und dann haben wir mit Jazz angefangen. Weil da ist der Kölbl Peter noch aus See gekommen. Der hat ja in Gössl drinnen gewohnt. Da hat mir irgendwann erzählt, da spielt einer mit dem Saxophon beim Fenster raus. Dann habe ich mich erkundigt, dass er zu mir gekommen ist. Der war natürlich ja wahnsinnig gut, er war viel besser wie mir. Ja. Und dann hat er sich gedacht, naja, was soll ich mit euch? Und dann haben wir es aber probiert und hat gesagt, naja, das geht ja gar nicht so schlecht. Dann haben wir den Steiner Robert gehabt, der hat auch schon als Studiomusiker gearbeitet auf der Gitarre. Und das hat dann funktioniert und aus Lietzen waren nur zwei Bläser, Weißenbacher und der Fischer Jörg, die haben uns komplettiert und dann waren wir eine gute Jazzpartie, mit der wir auch relativ weit haben wir auch im Fernsehen gespielt. Damals nur in der Heinz Konrads Nachfolgesendung und solche Sachen.
Ja, im Jazz bist du ja nach wie vor sehr aktiv, nicht? War bei den diversen Veranstaltungen. Vor ein paar Tagen war ich jetzt im Kammerhofenmuseum eine Veranstaltung, da hast du mit einer Gruppe gespielt, die nennt sich oder ist genannt worden die Öllinger Combo.
Ölberg-Combo.
Oder Ölberg-Combo, ich weiß nicht. Kannst du das
so
mal?
Das war so, wir haben damals immer beim Öllinger in den hinteren Raum gespielt, also gleich wir gestanden. Und da haben wir immer unsere Jazzabende gemacht, bei freien Eintritt natürlich. Und dann noch ein Auftritt vom Strenberger Emil.
Ja.
Da haben schon alle gewartet, der ist auch überall vorbeigekommen. Und haben eigentlich dort schon recht einen guten Jazz gespielt. Und der Kölbl Peter hat seine Wiener Freunde gebracht. Die waren im Sommer auch da. Also sogar der Karl Hodiner hat einmal mit uns gespielt. Und die Mühlbacher Brüder und der Mario Ganzi ist einer von den besten Schlagzeugern in Wien. Der war im Alter von 12 Jahren, hat er mit uns bei Mühlinger gespielt, ist er mit seinem Onkel gekommen und hat dort, den gibt es jetzt noch, gerade vor kurzem, Jazzland, 50 Jahre. Und der Ganzi, habe ich mit ihm geredet, weil da war ich dort. Die waren alle da hinaus. Es war, wir haben einen guten Namen gehabt, als Jazz.
Ja, na, es gibt ja jetzt auch so die Koppmeier Sabine,
glaube ich. Mit uns das erste Mal gespielt.
Die hat mit euch
gespielt. Da habe ich ein Foto vom Jahr 2002, glaube ich. Da haben wir da oben gespielt, wo jetzt der im Gericht, im alten Bezirksgericht, wo das Lokal ist.
Ja.
Das hat damals der Rohrenbauer Hugo gehabt.
Ja.
Und da hat der kleine Koppmeier, der ja auch Profi-Schlagzeuger ist, der hat am Schlagzeug gespielt und sie hat gesungen. Und die Caroline Strassmeier, die ja Saxophonistin ist bei der WDR Big Band, die hat an einem Abend, haben wir alle gespielt, da gibt es ein Foto davon.
Ja, ja. Sehr toll, also da hat sich schon sehr,
ein bisschen
sehr
viel... was müssen wir da hin haben, ja. Sonst hätten die ja nicht mit uns gespielt, weil die waren ja damals auch schon alle besser wie wir.
Genau, da ist also sehr viel aufgegangen und du hast da wirklich eine ganz zentrale Rolle gespielt und bist nach wie vor, ja, das muss man einfach auch sagen, das ist so. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen über ein paar so allgemeine Dinge reden mit dir, weil du ja doch unseren Ort sehr, sehr gut kennst oder unsere Region. Es gibt ein bisschen was man mit Spannungspotenzialen umschreiben kann, die so im Untergrund vielleicht vorhanden sind. Unterhalb der schönen Harmonie, die es nach außen hin ja gibt. Es gibt so eine Teilung zwischen Arbeitermilieu und Bürgermilieu oder hat es gegeben? Vielleicht ist das inzwischen nicht mehr so. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, also aus deinem Eindruck, aus deiner Erinnerung? Ist das richtig oder bildet man sich das nur ein?
Ja, es hat es leider gegeben und es gibt in ganz kleinen Zellen gibt es jetzt auch noch. Aber ich muss sagen, alle, die das noch befeuern, das sind sehr dumme Menschen. Man soll zwar sowas nie sagen, aber das ist furchtbar traurig, weil es in die heutige Zeit überhaupt nicht mehr reinpasst. Und es sind immer dieselben. Das sind genau die über den Tourismus jammern, die befeuern auch solche Geschichten wieder. Es ist völlig unsinnig und es ist genau wie das, du wirst vielleicht auf das Mitterndorf aussehen und Grundlsee oder so, diese Themen, das passt ja alles in die heutige Zeit schon gar nicht rein, aber es hat früher auch nicht gepasst, es hat gar nicht gepasst. Mhm. Wer solche Gedanken hat, der versteht die Welt nicht richtig.
Es hat eine Rolle gespielt in einer Zeit, wo da in Unterkainisch ja relativ viel industrielle Strukturen da waren, sage ich mal, mit der Saline und mit diversen öffentlichen Betrieben wie Straßenverwaltung, Gemeinde und so weiter. Das hat schon eine gewisse Prägung auch gehabt. Und auch in den Wirtshäusern hat man es gehabt, die Eisenbahn, nicht? Also der Hedelbauer war
das Eisenbahner-Wirtshaus.
Lahmkrum.
Ja.
Und Karlswirt.
Karlswirt.
Und so, während es ja im Ort herum bürgerliche Wirtshäuser gegeben hat.
Ja, Gasthof Sonne, Traube, Milkovic, Weiße Rössel. Ne?
Und dann gibt es ja das auch, was dir ja sicher sehr bekannt ist, auch in der Faschingstradition gibt es auch so Unterschiede.
Hat es die Arbeiter Trommelweih übergeben. Ja, es ist Platz für zwei Trommelweihgruppen, aber man braucht es ja nicht wieder polarisieren. Aber man muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, es sind bei beiden jetzt schon sehr viele, überwiegend viele dabei, die für das eh nichts mehr über haben. Ja. Es sind bei den unteren sogenannten Buriger dabei und es sind herum genauso Arbeiter dabei und bei den Flinzeln ist es auch so.
Das hat sich inzwischen weitgehend aufgelöst. Diese Spannungen sind in der Erinnerung sind die noch da. Und wenn man eben in einem Zeitzeugengespräch muss man ein bisschen auf diese Sachen zurück.
Die Fehler sind auf beiden Seiten gemacht.
Ja, das muss man sagen. Es hat ja auch, wenn wir vom Fasching reden, noch diese eigenen Veranstaltungen gegeben, nicht? Der Arbeitermaskenball und Gewerbeball.
Beim Steirerball war es gemischt, weil da haben alle gewusst, dass ein guter Bosch geht und das wollten sich andere auch nicht entgehen lassen. Und es hat so ein Bergsteigergrenzchen auch noch gegeben, aber das, glaube ich, war auch nicht mehr so politisch.
Ich nicht. Nein, das ist jedenfalls, gibt es ja auch dann eben gerade die Musik, die da wirklich also ein Verbindungselement möglicherweise gewesen
auch,
ist.
Ja, weil in der Bürgermusik ist genauso wie in der Arbeitermusik. Ehemalige jetzt Musikkapelle Bad Aussee oder auch Arbeitermusikkapelle geheißen. Mhm. Und das,
Das gehört auch irgendwie zu unserer örtlichen DNA dazu.
Ja.
Genauso wie das Verhältnis der Ausseerlandgemeinden, das ja auch eine sehr vielfältige Sache ist. Also Aldersee, Aussee, Grundlsee, Hinterberg. Was kannst du da dazu noch erzählen aus der Erinnerung oder wie siehst du das?
Naja, also dass wir gesagt haben, die Hinterberger und die Hinterberger haben es womöglich zu uns gesagt, dass wir die Hinterberger sind und in Wirklichkeit ist das Ganze ja von Gröbming aus ausgegangen. Es stimmt ja hinten und vorne nicht zusammen, aber ich glaube, heute wird das schon mehr mit Humor bewältigt, das Ganze. Der Humor ist überhaupt das Wichtigste bei solchen Sachen. Und das gibt es nicht mehr.
Für euch als Musiker war es ja kein Problem, dass ihr
noch
Hinterberg ausgespielt habt.
Nein, wir haben unsere hauptsächlichen Fans. Aber mir ist natürlich auch passiert, ich bin ja jetzt auch in Kainischer ansässig und da haben wir, wo ich immer die Eier geholt habe, dann hat die einmal gesagt zu mir, sag mal, hast du nicht gespielt da in beim Kasperer immer? Ich habe gesagt, ja. Und da sind wir eher hingegangen. Ich war ungefähr in meinem Alter, nicht? Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe die nicht gekannt früher. Ich kenne die erst, seit ich jetzt wieder da bin. Ich habe gesagt, das wundert mich überhaupt nicht, weil ihr wart ja damals so.
Ja.
Das hätte man nicht gedacht, dass uns die so eingeschätzt haben. Wir, unseres Verkehrs, wir sind doch eh mit alle gleich gut und da gibt es überhaupt nichts. Aber manche haben das halt, manche aus Minderwertigkeitskomplex, das auszubringen. Und manche auch einfach, weil sie es so sehen wollten.
Ja, das hat sich inzwischen auch weitgehend gegeben. Nein, das ist auch eine Generationenfrage, auch. Nicht? Auf jeden Fall, ich meine, damals, wenn man denkt an den Mitterndorfer Bürgermeister Trieb, nicht? Wie der, also
der war schon sehr schwierig
überaus See sich geäußert hat.
Das war, und auch, wenn man mit ihm Gespräche geführt hat, war sehr schwierig.
Ja. Der war sehr schwierig. Ja, das war ja für euch, um jetzt nochmal auf deine Tätigkeit in der Bank zurückzukommen. Ihr wart ja, euer Geschäftsgebiet war ja bis raus
bis Daublitz.
Bis Daublitz,
Vier Filialen gehabt. Ja. Ordersee, Grundlsee, Mitterndorf, Daublitz und ich habe auch als Anfänger in alle Filialen gearbeitet. Erstens habe ich viel Leute durchs Musizieren kennt und da leicht an und das war für mich immer fesch. Und da in der Bank haben wir auch nichts gespürt. Da haben wir keine Eifersucht allein gehabt.
Ja, ja. Letztes Thema noch, das man in Aussee auch nicht auslassen darf. Die Verkehrslösung, ein Dauerbrenner, wo es immer wieder Diskussionen darum gibt. Man müsste eine Umfahrung haben. Das ist eine Sache, die sich über Jahrzehnte schon hinzieht. Und dann ist die Frage, ob das überhaupt eine Notwendigkeit ist, wenn also 2-3 Monate im Jahr halt viel Verkehr ist und sonst nicht. Wie siehst du das oder wie hast du das früher auch gesehen?
Ja, es ist sicher ein Thema, das auch polarisiert. Und da gibt es eben die zwei Meinungen. Die einen sagen, das brauchen wir unbedingt und die anderen sagen, wir brauchen es gar nicht. Ich bin ein Anhänger von dem, dass wir es eigentlich nicht brauchen, abgesehen davon, dass es nicht lösbar ist. In der heutigen Zeit, erstens ist es jetzt sowieso viel zu spät, weil in der heutigen Zeit einen Tunnel bauen, da haben wir auf jeder Seite, dort wo das ins Tunnel reingeht und dort wo es rausgeht, hat man sofort eine Bürgerinitiative, die das nie mehr zulassen würde, dass das gebaut wird. Aber ich glaube, die Zeit bei uns, wo wirklich so ein starker Verkehr ist, Richtung Grundlsee, ist viel zu kurz. So viel Geld für sowas ausgeben, ist nicht notwendig. Wir haben halt im Sommer dann in den Zeiten, wo am Grundlsee gebaut wird und wo dann alles über den Radling noch fährt und die Lierzner, das ist für manche Anrainer nicht sehr angenehm, das verstehe ich schon. Aber wirklich eine Umfahrungslösung jetzt noch suchen, Eine gescheite Parklösung soll man finden. Dann soll man endlich einmal das Problem Sommersperger See und Schottergrube, Riesenparkplatz lösen. Mhm. Wenn man mit Experten spricht, sagt jeder, das ist völlig unverständlich, warum das so lange dauert. In der heutigen Zeit kann man solche Verfahren beschleunigen. Da wird es natürlich jetzt wieder einen Aufschrei geben und sagen, ja, das sollte ich einmal probieren. Mhm. Ja, ich bin kein Jurist, aber Fachleute behaupten, das kann man in einer kürzeren Zeit erledigen und das müsste längst erledigt sein.
Ja, also es gibt für die Zukunft da noch vieles zu tun. Man kann auch aus Erfahrungen aus der Vergangenheit schöpfen, auch was das Miteinander betrifft. Und da spielt auch die Kultur und die Musik eine Rolle, dass man sie immer wieder finden kann. Im Sinne dessen war das, glaube ich, ja sehr guter Rückblick, den wir gemeinsam machen haben können auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und gehen wir mit Zuversicht in die Zukunft. Gerbert, vielen Dank für deine Bereitschaft für das Gespräch.
Gerne, danke, dass ihr mich eingeladen habt.